herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger
und Rebecca Huhmann.
Vor einiger Zeit haben wir schon eine Folge hochgeladen, in der ging es um kleine Hunde. Und ganz konsequent muss es natürlich auch eine Folge zu den großen Hunden geben. Und da hatten wir intern jetzt erstmal eine Diskussion und haben erstmal überlegt, ja, wann würde man denn von einem großen Hund sprechen? Rebecca, verrat doch mal, zu welchem Ergebnis wir gekommen sind.
Genau, wir haben jetzt für uns festgelegt, dass wir die Hunde ab 30 Kilo Normalgewicht etwa als groß beschreiben würden und ab 45 Kilo quasi schon eher von den Riesenrassen reden, wobei es da ja auch noch ganz aufwärts gehen kann.
Ja, und das ist ja so spannend, weil ich glaube, kaum eine Tierart hat so eine große Spanne, dass man in einer Tierart vereint irgendwie 1,5 Kilo Exemplare gleichzeitig mit irgendwie 60, 70 Kilo Exemplaren. Und was ich an dieser Geschichte der großen Hunde so spannend finde, ist, dass man da eben die Bedarfszahlen natürlich auch für 60 Kilo Hunde hat und die dann einfach auch mal direkt vergleichen kann mit den Zahlen von uns Menschen. Ja, also das heißt, ihr kennt ja unsere Berechnerei, ne? Das heißt, wenn wir das Gewicht eines Tieres haben, dann lässt sich ja mit Hilfe der Bedarfszahlen errechnen, wie der Bedarf ist. Und da ist es so, dass ein 60-Kilo-Hund im Durchschnitt einen Energiebedarf von 2000 Kilokalorien hat, jetzt auf einen 60-Kilo-Hund betrachtet. Und Rebecca, du hast jetzt eben extra nochmal gegoogelt, was eine 60-Kilo-Frau als Vergleich hätte.
Es war ein bisschen frustrierend, aber im Schnitt so 1800 Kilokalorien.
Nur. Das heißt, dass ein Hund im, ja, also ich meine, ne, ihr wisst selber, der Energiebedarf bei Menschen kann natürlich auch super unterschiedlich sein, weil der natürlich auch von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig ist. Ne? Also nicht jede 60-Kilo-Frau hat 1800 Kilokalorien, wie auch nicht jeder 60-Kilo-Hund genau 2000 Kilokalorien braucht, um sein Gewicht zu halten. Ne? Also auch da ist natürlich einfach sowohl bei uns Menschen als auch beim Hund einfach eine individuelle Schwankung möglich. Aber wir haben jetzt einfach mal so eine Durchschnittszahl genommen, um mal festzustellen, es kann durchaus sein, dass ein Hund einen höheren Energiebedarf hat als ein gleich schwerer Mensch. Und es ist nicht nur so, dass bei den Energiezahlen der Hund höher ist, sondern auch bei den generellen Bedarfszahlen. Lass uns doch mal das Beispiel Calcium angucken. Denn eine Dogge mit unseren 60 Kilogramm braucht ungefähr 2800 Milligramm Calcium am Tag, um ihren Bedarf zu decken. Und jetzt verrat doch mal den Vergleich der 60-Kilo-Frau.
Unsere 60-Kilo-Frau benötigt nur 800 Milligramm. Und das ist super spannend, weil wir quasi damit direkt auf einen gängigen Mythos überleiten können. Und zwar gelten bei uns Menschen die Milchprodukte immer als so tolle Calciumquelle. Wir haben das jetzt eben mal vorab umgerechnet. Unsere Beispielfrau würde 850 Gramm Magerquark pro Tag benötigen, um ihren Kalziumbedarf zu decken. Unsere Beispiel-Dogge würde 3000 Gramm Magerquark benötigen, um den Kalziumbedarf zu decken. Und da seht ihr mal, der Kalziumbedarf des Hundes ist viel, viel, viel höher. Und das ist genau der Punkt, warum beim Hund die Milchprodukte nicht reichen, um den Kalziumbedarf abzudecken.
Mal abgesehen davon, dass Milchprodukte, genau wie Fleisch auch, ein inverses Kalzium-Phosphor-Verhältnis haben. Das heißt, selbst wenn da ein bisschen Kalzium enthalten ist, das, was an Phosphor geliefert wird, ist immer noch viel höher. Und deswegen ist das ein bisschen schwierig, weil viele denken, naja, ich nehme Fleisch und dann mache ich noch ein bisschen Milchprodukte dazu und dann habe ich auch mein Calcium-Phosphor-Verhältnis ausgeglichen. Das passt auf gar keinen Fall, ja. Also dann habt ihr ganz viel Phosphor und ganz wenig Calcium, nur das hier mal kurz an der Stelle. Und deswegen haben wir das Ganze nochmal in einem weiteren Beispiel uns überlegt, und zwar, was man jetzt wirklich als Calciumquelle nehmen kann beim Hund, ist die Eierschale. Und da bräuchte unsere Dogge jetzt am Tag 7,5 Gramm Eierschale, um ihren Kalziumbedarf zu decken, während die Frau einfach nur 2,1 Gramm Eierschale bräuchte. Das heißt, wir haben da einen riesigen Unterschied. Und ehrlich gesagt ist das auch einer der Gründe, warum ich, also oft werden wir gefragt, ja, was macht ihr denn da immer so viel Rechnerei für die Hunde und muss das überhaupt sein? Und ich für mich berechne ja auch nicht den Bedarf und ich weiß ja auch gar nicht, ob ich alle Bedarfszahlen gedeckt habe, wo ich dann denke, ja, vielleicht sollten wir das mal tun. Aber auf der anderen Seite ist es einfach, der Hund ist eben kein Mensch und die Bedarfszahlen sind so unterschiedlich, dass wir, wenn wir versuchen, intuitiv die Hunde zu füttern, dass es da zu großen Problemen führen kann. Und gerade bei der intuitiven Fütterung sehen wir oft bei großen Hunden einen ganz anderen Fehler und das sind die Futtermengen. Rebecca, was passiert denn da ganz oft bei so großen Hunden mit den Futtermengen?
Bei den großen Hunden haben wir es ganz oft, dass die vorgestellt werden mit Untergewicht, weil wirklich die benötigten Futtermengen unterschätzt werden. Ihr könnt euch vorstellen, so ein 60-Kilo-Hund braucht sicherlich so 400-500 Gramm, je nach Art Trockenfutter, vielleicht auch sogar ein bisschen mehr. Und wenn es dann in die Kochration geht, sind wir locker bei 2 Kilo oder etwas mehr Futter in dem Napf. Und das sieht unfassbar viel aus. Also ich habe regelmäßig dann die Rückfragen, dass die Tierbesitzer sagen, ist das richtig, das ist so viel. Und das ist einfach was, was bei den Kleinen gerne überschätzt wird, wird bei den großen Hunden tatsächlich unterschätzt. Und das ist die benötigte Futtermenge.
Und nur um das mal zu vergegenwärtigen, ihr wisst ja, wir sind alle Rebecca und ich, sind Kohlenhydratfans. Und ich glaube, wenn ihr soweit im Podcast vorgehört habt, dann seid ihr dem auch nicht ganz abgeneigt. Sonst würden wir da wahrscheinlich nicht auf einen Nenner kommen. Aber das heißt, wenn ich jetzt eine Ration für den 60-Kilo-Hund berechne, dann komme ich auf in etwa 500 Gramm Fleisch und 1100 Gramm Nudeln, Kartoffeln oder Reis. Ja, das heißt, wir haben über 1 Kilo Kohlenhydrate. Und das ist was, was ganz, ganz viele total irritiert. Ich sage, ja, ich kann doch nicht so viel Kohlenhydrate geben. Und das ist aber durchaus eine realistische Menge. Man würde das dann eben noch mit Gemüse ergänzen. Man bräuchte einen Esslöffel Algen- oder Fischöl, einen Esslöffel Pflanzenöl. Ne? Da könntet ihr jetzt ein Hanföl nehmen oder ein Sonnenblumenöl. Dann würde man 14 Gramm Mineralfutter nehmen. Und hätte eine wunderschöne Ration, aber die auch alles enthält, was die Dogge benötigt. Aber das einfach nur mal in Relation zu setzen, weil das oft Mengen sind, die sich viele gar nicht vorstellen können und warum dann einfach weniger Mengen gegeben werden.
Und wenn ihr euch jetzt eben ganz aufmerksam die Futtermengen angeschaut habt, merkt ihr, es ist relativ wenig Fleisch. Und zwar spiegelt das einmal wieder tatsächlich, wie wenig Fleisch eigentlich benötigt wird, um den Eiweißbedarf des Hundes zu decken. Und zum anderen haben wir uns natürlich was dabei gedacht. Und zwar haben wir bei dieser Kombination aus Fleisch und Kohlenhydraten die Makronährstoffe, also Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, so verteilt, dass es ziemlich magendarmschonend ist. Das bedeutet, eine moderate Eiweißgehalt, wenig Fett und eine relativ hohe Kohlenhydratmenge im Futter. Und das hat was damit zu tun, dass die großen Hunde häufig tatsächlich auch magendarmsensibel sind. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was da quasi physiologisch hintersteckt oder anatomisch.
Genau, also es ist so, dass die großen Hunde im Verhältnis zu ihrer Größe einen relativ kurzen Magen-Darm-Trakt haben. Ja, also das ist so ein bisschen vom Verhältnis. Und dadurch ist so ein bisschen das Problem, dass man sehr viel mehr Probleme mit einem Proteinüberschuss hat. Also ihr wisst ja, wenn ein Hund mehr Protein bekommt, als er eigentlich bräuchte, landet das im Dickdarm und im Dickdarm sagen dann die Mikroorganismen, ach, vielen Dank für das, was du selber nicht benutzt hast und verstoffwechseln das und dadurch kommt es eben auch zu Blähungen und weichem Kot und so weiter und so fort und das ist etwas, was wir oft bei diesen Hunden sehen und deswegen ist es sinnvoll, diesen Hunden eben nur die Proteinmenge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, also Faustregel ist hier so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und es mag natürlich den einen, wer vielleicht ist jetzt auch jemand, der hier hört und sagt, hä, aber mein Hund bekommt 1,5 Kilo Fleisch am Tag, was auch den Energiebedarf vermutlich decken würde und er bekommt keine Kohlenhydrate und das funktioniert alles wunderbar. Und das ist ja das Schöne in der Ernährungsberatung, dass es in beide Richtungen geht und vielleicht sind wir da auch ein ganz bisschen gebrandmarkt, weil wir einfach 80% unserer Patienten Magen-Darm-Patienten sind und wir da natürlich einfach ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Was uns aber wichtig ist, ist einfach auch hier nochmal zu sagen, das ist das, was Rebecca eben völlig richtig angesprochen hat. Wie gesagt, die Futtermengen werden oft falsch eingeschätzt und dann erwartet man immer bei so einem großen Hund irgendwie 1 bis 1,5 Kilo Fleisch und das muss es einfach nicht unbedingt sein. Ja? Und ist halt auch oft gar nicht so gut vertragen, denn wir sehen dieses Problem auch, wenn die großen Hunde sehr viel Nassfutter bekommen. Ne? Also hast du das auch bei dir?
Ganz typisch ist es so, dass die großen Hunde mit einer puren Nassfutterfütterung einfach nicht so gut vom Darm zurechtkommen. Ne? Da habt ihr wieder viel Eiweiß, viel Fett, oft viel schwerer verdauliches Eiweiß durch den Innereienanteil. Und das ist tatsächlich so, dass wir häufiger die großen Hunde haben, die da Stress mit haben, als die kleinen Hunde. Davon mal ab, dass ihr auch bei Nassfutter Riesenmengen füttern müsst bei dem großen Hund. Also bei so einem Akita Inu landet ihr sicherlich bei 1,2 bis 1,5 Kilo Nassfutter pro Tag. das muss man tatsächlich auch erstmal stemmen. Also im Fertigfutterbereich sind die großen Hunde tatsächlich eher die Kandidaten, die dann auch ein Trockenfutter fressen, einfach aus Management und auch aus Kostengründen.
Ne, also das sind alles Sachen, die da so ein bisschen, ja, mit worauf wir einfach Rücksicht nehmen. Eine weitere Geschichte, die wir jetzt hier uns auch notiert haben, das steht bei uns hier direkt unter Magen-Darm-Probleme, ist das Thema Magendrehung. Ich glaube, wenig ist so sehr gefürchtet und auch irgendwo auch zu Recht, ne, weil es immer irgendwo ein lebensbedrohlicher Zustand ist, der in jeder Situation ernst genommen werden muss. Wir haben auch zu dem Thema Magendrehung eine separate Folge aufgenommen und es ist leider so, dass bei großen Hunden das Risiko einfach deutlich höher ist als bei kleinen Hunden.
Das hat unter anderem was mit der Brustkorbform zu tun, also oft eben so, wie soll ich sagen, hohe, schlanke Brustkörbe wie bei so einem Dobermann oder einer Dogge sind da quasi so ein bisschen genetisch prädisponiert, dass es eher zu einer Magendrehung kommt. Eben, wie Kati schon sagte, wer detaillierte Infos zu dem Thema möchte, hört sich am besten nochmal die einzelne Folge an. Mir wäre nur wichtig, an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass eine Magendrehung häufiger auch bei den Hunden auftritt, die schon sowieso magensensibel sind. Und dass dieses, der Magen dreht sich, ein Resultat daraus ist, dass sich vorher Gase bilden, das Ganze aufsteigt und der Magen sich dann dreht. Und es ist in der Regel nicht eine Folge von, der Hund hüpft durch die Gegend, dann dreht es sich und dann bildet sich das Gas. Das ist oft, was immer noch quasi falsch so ein bisschen eingeschätzt wird und sich fest in den Köpfen hält. Also es ist eher ein grundsätzliches Magenproblem, was die Magendrehung begünstigt, als jetzt die Bewegung.
Genau, und du hast eben gesagt, der magenempfindliche Hund, und das finde ich auch immer spannend, wenn wir Übersäuerungspatienten haben, dann raten wir ja immer zu 4 Mahlzeiten. Und ehrlich gesagt, ist es dann so, dass man als letztes vorm Schlafengehen füttern sollte und als erstes nach dem Aufstehen, damit die Abstände so klein wie möglich sind. Und wenn man schläft, schläft man nun mal und füttert den Hund nicht. Und da ist es so, dass ganz viele Sorge haben, vor dem ersten Spaziergang ihrem Hund etwas zu geben, weil sie Angst haben, dass dann durch das Toben und das Tollen sich da irgendwas verdreht. Erstmal müssen wir ganz kurz die Mengen in Relation setzen. Das heißt, wenn ich sage, bitte füttert euren Hund direkt in der Früh, heißt es nicht, bitte gebt dem von euren 2 Kilo Futter direkt 1,5, ja, sondern eher so 3-4 Esslöffel bei einem großen Hund. Bei einem kleineren Hund, also bei einem 30 Kilo Hund reichen vielleicht auch 2 Esslöffel, dass einfach ein bisschen was im Magen ist und der Hund nicht das Bedürfnis hat, loszurennen und massig Gras zu fressen und seine Magensäure einfach ein bisschen beschäftigt wird, jetzt mal auf platt gesagt. Und da kann man dann natürlich mehr vorbeugen. Also da merke ich, dass ganz viele richtig Angst haben bei den großen Hunden, wenn ich sage, dein Hund hat ein Übersäuerungsproblem, ne? Also ne, viel Gras fressen, Erbrechen in der Früh, Inakzeptanz und solche Sachen. Und die kommen einfach auch bei den großen Hunden vor, dass das aber trotzdem da helfen kann.
Genau, und dann gebt ihr quasi den Rest des Frühstücks einfach nach dem Spaziergang. Also da ist so ein bisschen, natürlich ist es bei den Hunden wie bei uns Menschen, ich gehe auch nicht dick frühstücken und mache dann Halbmarathon-Training im Anschluss, sondern würde dann auch eher quasi warten oder nur was Leichtes essen, laufen gehen und dann richtig frühstücken. Und so ähnlich handhabt ihr das bei den Hunden auch. Aber eben, es geht dann nicht darum, dass vor allen Dingen diese Bewegung diese Magendrehung auslöst, sondern eher wirklich diese magensensiblen Hunde statistisch gesehen häufiger betroffen sind.
Ich muss auch sagen, wenn ich zum Sport gehe und einen ganz leeren Magen habe, dann ärgere ich mich die 2 Stunden auch durch nichts. Aber wenn ich zu viel gegessen habe, merke ich es auch sofort. Denkst, oh, du machst schon so lange Sport, wie kann das sein, dass dir das immer noch passiert? Jetzt ist es ja so, wir sind relativ schnell in das Thema erwachsener Hund eingestiegen und haben damit natürlich einen ganz großen Themenkomplex ein bisschen unterschlagen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen stellen wir das hier jetzt zum Schluss nochmal zur Diskussion bzw. besprechen das. Denn das Thema Wachstum ist natürlich etwas, was einen Hund mit einem großen Endgewicht sehr viel länger beschäftigt als ein kleinen Hund, denn die Zeit, die ein Hund für das Wachstum braucht, hängt ganz stark davon ab, wie groß er eigentlich werden will. Ja, also so ein Chihuahua kann auch schon mal mit 6 Monaten ausgewachsen sein, wenn da irgendwie nur so 2 Kilo bei rumkommen. Und bei großen Hunden kann das sehr viel länger sein. Wie lange würdest du einen 60 Kilo Hund als Wachstum, also wie lange schätzt du da die Wachstumsphase?
Also ich fütter die quasi mit der Wachstumsversorgung meistens so bis 1,5 Jahre. Manchmal sogar einen Hauch hinaus. Also die ganz großen wachsen auch noch ein bisschen länger. Aber ich würde mal so über den Daumen gepeilt, die großen Hunde so mit 1,5 Jahren ist erstmal das Kritischste sozusagen hinter sich gelassen. Und da ist eben ganz wichtig, in dieser Zeit, wenn die Hunde noch wachsen, ist dieser sowieso schon hohe Kalziumbedarf ganz grob geschätzt nochmal 3-mal so hoch wie bei einem ausgewachsenen Hund. Und das ist eben was, was häufig unterschätzt wird. Und deswegen ist es so wichtig, nicht einfach so früh irgendwie auf das Adultfutter umzustellen, sondern eben Futter beizubehalten, was einen für das Wachstum ausgelegten passenden Nährstoffgehalt hat.
Du hast jetzt eben völlig richtig gesagt, dass das auch mal 1,5 Jahre gehen kann. Wenn ihr jetzt gerade einen großen Hund da sitzen habt, der noch im Wachstum ist und ihr wollt wissen, wie lange die Wachstumsphase ist, das kann man natürlich wieder wie alles so toll in Formeln berechnen. Und zwar könnt ihr ja auf unserer Internetseite die Wachstumskurven herunterladen. Und die sind automatisch unterschiedlich lang. Das heißt, wenn ihr da ein 2 Kilo Endgewicht habt, ist die Wachstumskurve einfach kürzer von der Zeitspanne. Und je größer der Hund wird, desto länger ist auch eben die Wachstumskurve. Das heißt, da kann man ganz einfach nachgucken. Und genauso mache ich das auch. Wenn ich wissen will, wie lange ist wohl der Hund, den ich jetzt hier gerade mir gegenüber habe im Wachstum, dann lusche ich auf die Wachstumskurve und kann das dann ganz genau festlegen und weiß da Bescheid. Das heißt, ihr könnt das auch ganz einfach nachgucken. Und das finde ich immer ganz nett. Ja, das leidige Thema, ne? Das ist natürlich was, was uns im Alltag extrem viel passiert, wo wir auch super viel gefragt werden und wo leider auch echt noch im Mythos ganz, ganz viel unterwegs ist, weil halt einfach, natürlich ist es so, dass wenn ich einen Hund habe, der später schwer wird, wenn die zu schnell zu schwer werden, dann kann das natürlich extreme orthopädische Probleme mit sich bringen und die sind dann natürlich einfach anfälliger als jetzt die Kleinhunderassen und das will man natürlich auf jeden Fall vermeiden und das ist ja auch sinnvoll. Aber da wird dann sofort irgendwie immer der Zusammenhang gemacht, dass irgendwie nur die Proteinmenge des Futters entscheidend sei. Das ist falsch. Es geht um Energie, ja. Und wir haben 3 Möglichkeiten, Energie in unsere Hunde zu packen. Protein, Kohlenhydrate und Fett. Und nur weil ihr Protein reduziert, heißt das nicht, dass die Energiemenge dann auf einmal passt. Und gleichzeitig, Rebecca hat es gesagt, 3-mal so viel. Also das ist einfach ein Riesenunterschied. Und da ist es einfach wichtig, lange Juniorfutter zu füttern. Und da haben Juniorfutter einfach auch ihre Berechtigung, sofern ihr unsere kleinen Checklisten beachtet habt, ob ihr ein gutes Futter euch rausgesucht habt oder nicht. Aber das hat einfach seine Berechtigung. Jetzt ist es ja so, dass manche um diese Problematik wissen, ja, und sagen, ja, mein Hund hat einen hohen Kalziumbedarf. Da gibt es dann so tolle Nahrungsergänzungen, die teilweise einfach so dazugegeben werden. Was sagst du denn dazu und worauf muss man da achten?
Kathi sieht mich innerlich schon weinen bei dem Wort Welpenkalk. Also das ist was, das ganz oft quasi angeraten wird. So, ja, du hast einen großen Hund, der braucht viel Kalzium, das wissen wir alle. Gib da mal Welpenkalk drauf. Und das ist bei mir immer so ein bisschen, das kann passen, muss aber nicht. Und da ist ganz wichtig, ihr müsst erstmal wissen, wie viel wird überhaupt über euer eigentliches Grundfutter aufgenommen. Und dann könnt ihr überlegen, reicht das? Muss ich was zufügen? Ganz, ganz wichtig, auch eine Überversorgung mit Kalzium kann wirklich Probleme machen. Also da kommt es wirklich auf eine passende Menge an. Und bitte, bitte nicht Pi mal Daumen einfach da irgendwas über das Futter kippen. Und da kommen wir so ein bisschen zu dem zweiten Punkt. Je extremer die Rassen werden, also je größer die Hunde, desto häufiger passen auch nicht so diese Standardfuttermittel. Auch da haben wir das am ehesten Mal, dass quasi die Berechnungen gerade im Calcium-Phosphor-Bereich vielleicht nicht mehr passen. Also wenn es jetzt irgendwie um Hund geht mit 60 Kilo Endgewicht, da macht es schon Sinn, nochmal genauer quasi nachzurechnen, was braucht mein Hund eigentlich und wie viel landet über das Futter in dem Hund.
Genau, also das ist einfach, die Wachstumsphase ist länger, ansonsten gelten die gleichen Regeln wie bei anderen Hundegrößen auch, ne? Also eine bedarfsgerechte Fütterung und kann dann mit verschiedenen Futtermitteln erreicht werden. Schaut vielleicht auch drauf, ob, wenn ihr ein Fertigfutter habt, das Endgewicht, was euer Hund haben wird, überhaupt in dieser Wachstumstabelle vorgesehen ist, ne? Also wenn euer Tier da alle Tabellen sprengt, dann kann es auch sein, dass das vielleicht nicht mehr für das Endgewicht, was euer Hund mal erreichen soll, ausgelegt ist. Und das sind so die wichtigsten Sachen zum Thema Welpen. Alles andere, ne, dass man die ersten 2 Wochen den Welpen nicht umstellt und so, das sind natürlich Sachen, die genauso funktionieren wie bei anderen auch. Da gibt's jetzt keinen Unterschied zwischen groß und klein. Deswegen würden wir darauf jetzt hier gar nicht so groß eingehen. Es gibt ja auch schon zum Thema Welpe 2, 3 Folgen. Das heißt, wer bei wem gerade was eingezogen ist, erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch. Schaut gerne in die passenden Folgen nochmal mit rein. Eine Sache ist aber noch wichtig beim großen Hund und zwar ist es einfach so, dass diese Hunde früher als Senioren eingeschätzt werden. Also das, wann ist ein Hund ein Senior, hängt von der Lebensdauer ab. Und da ist es einfach so, dass statistisch gesehen die größeren Hunde nicht ganz so alt werden wie die ganz kleinen. Hui, das war jetzt eine Überleitung von Welpe direkt zum Ende. Aber bleibt nur das Thema Senioren jetzt noch übrig. Das heißt, je nach Größe muss man einfach sagen, je größer der Hund, desto eher würden wir den auf eine Senior-Ration umstellen einfach. Und das Schöne ist, dass auch wenn euer Hund danach noch 25 Jahre lebt, wie wir uns das natürlich alle wünschen, wenn ihr den früher schon auf eine Senior-Ration umgestellt habt, macht ihr nichts falsch. Also jeder Hund kann eine Senior-Ration bekommen, aber nicht jeder Senior kann eine normale Adult-Ration bekommen. Das heißt, habt da keine Scheu, auch früher einmal drüber nachzudenken. Vielleicht auch bei einer Riesenrasse mit 7 Jahren oder 6 Jahren. Was kann ich machen? Wie kann ich die Ration anpassen? Und welche Möglichkeiten habe ich jetzt?
Und was dafür immer super sinnvoll ist, ist tatsächlich dann so, ja, würde ich auch sagen, so ab 6 Jahren mindestens einmal im Jahr einfach so ein Blut-Check-up machen zu lassen, um die Organwerte zu checken, dass wir einfach auch früh mitbekommen, okay, ist da irgendwas, was eine spezielle Unterstützung durch die Fütterung benötigt oder nicht. Häufige Dinge im Alter sind eben Leberwertveränderung, Nierenwertveränderung. Und eben da kann man dann, je früher man das weiß, sozusagen, desto früher kann man gegensteuern oder unterstützen mit der Fütterung.
Damit haben wir alle Themen, die es so gibt, zu den großen Rassen abgehakt. Wir hoffen, ihr konntet da was mitnehmen. Und wie immer gilt, wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne. Und ich sage bis dahin.
Bis dann.
Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die _Futtertierärztin.